Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für alle, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Das könnt ihr jetzt auch tun für diese Woche, denn wir werden eine Woche lang all unsere Playoff-Analysen hier in den öffentlichen Feed packen und es geht genau heute damit los. Die erste Playoff-Nacht mit den ersten vier Games ist gerade vorbei. 10 Stunden NBA-Playoff-Basketball am Stück und wir haben uns das wie mittlerweile schon traditionell alles live am Stück reingezogen und auch wieder alles auf Playback-TV live kommentiert. Und da hatte ich am Start den David Krutt, mit dem ich jetzt hier auch noch die vier Matchups im Pod besprechen werde. Hey David, bist du noch fit?
Hey Jonathan, ja, ich bin noch fit. Ich merke wohl so langsam, dass meine Stimme so ein bisschen flöten geht. Und ja, beim letzten Spiel kamen natürlich auch schon die ersten Müdigkeitserscheinungen auf.
Ja, wir haben uns auch gegenseitig mal kurz eine Pause gegönnt. Du mir im zweiten Viertel von Nuggets Lakers, das wir gerade zu Ende geschaut haben. Und du warst mal kurz bei Sixers Knicks draußen. Da waren wir auch zu dritt, da war Luca dabei. Das wollte sich nicht entgehen lassen für die anderen Spiele. Hat zwar eben heute leider nicht gepasst, die live zu kommentieren, aber dafür ist er morgen mit mir für die ersten beiden Games am Start. Heat Celtics und dann Mavs Clippers. Aber wir bleiben bei den Spielen von heute. Wir werden alle vier Matchups ja so knapp wie möglich und so ausführlich wie nötig besprechen, sage ich jetzt mal. Also was waren die Hauptgründe für den Ausgang der Spiele? Ein Spiel war super knapp mit Sixers Knicks. Leider hat sich Embiid in diesem Spiel irgendwie wieder am Knie verletzt. Na, bei einem krassen Play, das ist eigentlich so das Highlight der Nacht. Da hat er sich selber den Ball gegen das Brett vorgelegt und reingeslammt in Traffic über OG Anunoby an Mitchell Robinson vorbei und ist dann danach beim Landen irgendwie ein bisschen unglücklich auf seinem Bein gelandet mit dem kaputten Knie und ist dann erstmal liegen geblieben, im Lockerroom verschwunden, dann war sowieso Halbzeitpause und dann ist er aber wieder zurückgekommen und hat das Spiel auch zu Ende gemacht, war ja sichtlich nicht fit, aber es war nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Jimmy Butler, also ich hoffe, er kann in der Serie weiterzocken und dass es im nächsten Spiel ihm eher wieder besser als schlechter geht, aber wir wissen es nicht. Das Spiel war auf jeden Fall das knappste heute, die Knicks haben am Ende 111 zu 104 gewonnen, die anderen drei Spiele waren alle mehr oder weniger deutlich. Die Nuggets gerade haben 114 zu 103 gegen die Lakers gewonnen. Das war über weite Strecken sogar spannend. Aber die Nuggets haben die Lakers am Ende nicht mehr so richtig rankommen lassen, nachdem sie sich im dritten Viertel abgesetzt hatten. Die Cavs haben die Magic zu Hause auch besiegt. 97 zu 83. Magic Offense relativ zahnlos. Donovan Mitchell sah sehr, sehr fit aus mit 30 Punkten in diesem Spiel. Und die Minnesota Timberwolves haben zu Hause die Suns ziemlich weggeklatscht. 120 zu 95 am Ende. Die Suns Offense hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Anthony Edwards im Playoff Beast Mode mit 33 Punkten. Habe ich gesagt, wie die Nuggets gewonnen haben? 114 zu 103, falls ich es noch nicht getan habe. Also ich bin auch ein bisschen durch. Meine Stimme geht noch. Ist jetzt beim letzten Kommentar auch so ein paar Mal ein bisschen flöten gegangen in der 10. Stunde des Live-Kommentierens. Ich bin auch relativ durch. Ich habe vor dieser langen Playoff-Schicht so 4 Stunden gepennt oder 3,5 oder irgendwie sowas. Also auch nichts, was einen dann auf so eine Nacht vorbereiten könnte. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir wollen dann auch die Top 5 und Flop 5 Spieler des Spieltages küren, denn da gab es heute an beiden Enden des Spektrums auf jeden Fall extreme Performances. Und dann, wie gesagt, dann sprechen wir über jedes Matchup und kurz, wieso das eine Team das andere geschlagen hat, was die Hauptfaktoren waren und worauf wir die restliche Serie achten werden. David darf auch noch gerne seine Tipps abgeben, denn das hat er bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Öffentlichkeit getan. Und dann wäre das doch eine ganz schöne Gelegenheit. Aber vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Und der heutige Sponsor ist mal wieder die NBA höchst selbst, denn es gibt einen neuen Playoff-Deal für den NBA League Pass. Ihr zahlt für die kompletten Playoffs inklusive Finals nur noch 17,99 €. Nicht monatlich, sondern insgesamt und einmalig für den NBA League Pass. Der läuft dann auch noch den ganzen Sommer über. Das heißt, ihr könnt auch noch Summer League schauen, live oder on demand. Ihr könnt Classic Games schauen, irgendwelche Finals-Serien, Playoff-Games. Ihr könnt NBA TV schauen, 24 Stunden am Tag. Ihr könnt euch die Dokus anschauen, die es exklusiv gibt im League Pass und sogar noch ein bisschen Preseason, denn normalerweise erneuert sich der League Pass dann erst zum Saisonstart 2024-25 und das alles für schlappe 17,99 € und Profi-Tipp, falls ihr euch den League Pass sowieso teilen wollt, ihr könnt dann auf mehreren Geräten schauen mit dem Premium League Pass, der kostet ein paar Euro mehr und dann könnt ihr das durch 2 oder ich glaube sogar 3 teilen, weil ihr auf 3 Geräten gleichzeitig schauen könnt, dann zahlt ihr noch weniger. Das Ganze zu finden unter unserem Link on.nba.de nba.com/jeden LP für jeden Tag NBA und League Pass, die Abkürzung sozusagen on.nba.com/jeden LP. Dann bekommt ihr diesen Deal und unterstützt auch gleichzeitig noch diesen Podcast. Mit dem League Pass könnt ihr natürlich die Spiele live alle verfolgen, nachts oder jetzt am Wochenende, am Sonntagabend oder nächste Woche Samstag, Sonntag sind auch nochmal frühe Spiele oder on demand am nächsten Morgen im Real Life, ohne das Ergebnis gespoilert zu haben. Oder wenn ihr vielleicht hier im Pod gehört habt, hey, dieses Spiel war krass, sehr sehenswert, dann könnt ihr euch das in voller Länge reinziehen oder in einem 10-minütigen Recap oder einem 2-minütigen Highlight Recap oder im All Possessions Recap. Die dauern meistens so 35, 40 Minuten. Da habt ihr dann auch alle Abschlüsse aller Possessions mit drin. Also viele, viele Möglichkeiten, die beste Basketballliga der Welt im Bewegtbild zu verfolgen. Und all das für unter 18 Euro. Für die restliche Saison ist ein fairer Deal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. David, mit welcher Serie, mit welchem Spiel willst du denn anfangen? Sollen wir es chronologisch machen oder rückwärts? Oder?
Ich glaube, chronologisch kriege ich am besten hin.
Chronologisch kriegst du am besten hin. Alles klar, dann fangen wir an mit dem 4-5 Matchup. In der Eastern Conference um 19 Uhr ging's los. Magic gegen Cavs. Ja, es war das Low-Scoring-Game, das viele von dieser Serie erwartet haben, 83-97. Wie gesagt, ja, der große Takeaway für mich ist eigentlich, dass Donovan Mitchell fit aussieht, weil da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht gehabt. Er muss diese Offense tragen, gerade im Halbfeld gegen diese sehr gute Orlando Magic Defense, die war auch heute nicht schlecht. Da brauchen sie einfach jemanden, der konstant für gute Looks sorgt, und das konnte Donovan Mitchell heute tatsächlich machen. Sah sehr spritzig aus, hatte einen geilen Dunk, immer wieder gut in die Zone gekommen, Defense auf sich gezogen, Tough Shots gemacht auch. Interessanterweise hätten die Cavs noch viel besser scoren können, wenn sie nicht, was waren das denn, 18 Dreier oder so in Folge verballert hätten. Also die haben die ersten 5 getroffen, haben losgelegt wie die Feuerwehr. Am Ende des Spiels hatten sie 8 Dreier, also noch 3 im gesamten restlichen Spiel getroffen dann, also 3 von 25. Und die hatten, wie gesagt, eine ewig währende Durststrecke von Downtown. Also wenn sie da eine normalere Quote geworfen hätten, dann hätten sie die 100-Punkte-Marke auch geknackt und hier wahrscheinlich noch deutlicher gewonnen. Die Magic haben auch mies getroffen, ehrlich gesagt noch mieser, auch 8 Dreier getroffen bei 37 Versuchen, das sind 22%, aber die haben halt auch nicht ganz das Shooting-Vermögen, das die Cavs ja durchaus in ihren Reihen haben, auch nach der letzten Postseason, wo sie ja gegen die Knicks massive Probleme gehabt hatten, da haben sie ja dann Strews und Niang unter anderem reingeholt und die haben heute zusammen 1 von 9 Dreiern getroffen, Sam Merrill, einer der besten Shooter der Liga, 0 von 2, LeVert 0 von 1. Evan Mobley dagegen hat direkt am Anfang 2 Dreier reingeknallt, Mitchell hat auch getroffen. Wie gesagt, das hat dann aber recht schnell nachgelassen. Ja, was bleibt denn bei dir hängen bei diesem Matchup Magic gegen Cavs? Oder hau doch erstmal deinen Tipp raus, bevor du noch irgendwas zu dem Game sagst.
Ja, ich hatte natürlich während des Spiels dann noch Orlando in 6 getippt. Aber von allen Tipps, die, glaube ich, alle gerade nicht so toll aussehen, die ich abgegeben habe, ist das auch, glaube ich, der, wo ich mich am unwohlsten fühle im Moment, einfach weil Donovan Mitchell so viel besser aussieht. Also er ist einfach mit so viel Gusto in seine Jumper auch reingestiegen, das haben wir eine Weile nicht mehr gesehen. Der Dunk sowieso, ja, er sah einfach athletischer aus, auch einfach in Transition, und das ändert schon viel für die Cavs. Auch dass Evan Mobley etwas aggressiver wirkte, wenn er dann irgendwie mal ein Mismatch hatte, das war auch ein bisschen, also es fehlte mir einfach ein bisschen in der Knicks-Serie, dass es dann nicht immer überzeugend war, einfach weil er es nicht unbedingt lösen konnte oder weil der Ansatz da fehlte, und das hat er in diesem Spiel auch sehr gut ausgenutzt, wenn die Chancen sich angeboten hatten. Die 2-3 am Anfang war natürlich nett, aber da ist natürlich dann auch nicht so viel mehr draus geworden. Haben die Magic auch nicht unbedingt überreagiert, aber die Punkte sind dann auch gut gewesen für die Cavs. Und ja, für Orlando ist es einfach so, die Offense ist leider, hat leider das Potenzial, so schlecht zu sein, wie wir alle befürchtet haben. Da kam halt auch wirklich überhaupt nichts von der Bank oder von den Rollenspieler offensiv, und dann ist das wirklich schwer zu stemmen, weil das Spacing braucht ja doch schon ein bisschen Unterstützung von den Schützen, und die gab es heute leider gar nicht.
Ja, genau, also Spacing, Shooting war halt Fehlanzeige. Vor allem von der Bank, Cole Anthony 0 von 7 aus dem Feld, 0 von 4, Dreier. Wendell Carter Jr., der jetzt der Backup-Big ist, 1 von 3 in 15 Minuten. Markel Fultz 0 von 4, auch keine Punkte. Gary Harris auch in der Starting 5, 0 von 6 aus dem Feld, 0 Punkte. 0 von 5 Dreier. Jalen Suggs 1 von 7 Dreier, der andere Starting Guard, also vom Backcourt, Starting Backcourt der Orlando Magic, kam offensiv heute viel, viel zu wenig. Jalen Suggs 4 von 16 insgesamt aus dem Feld, also auch nur 3 seiner 9 2-Punkte-Würfe getroffen. Aber dass gar nichts an Offense von der Bank kam, das kann ich so nicht unterschreiben, denn Moritz Wagner hat 10 Punkte gemacht in 13 Minuten und die Magic waren mit ihm auf dem Feld bei plus 1. Das ist kein Zufall. Der hat Energie reingebracht, der hat mal ein paar Layups gefinisht, ja, was sonst dem Magic heute auch sehr schwer gefallen ist. Und vor allem haben die Magic mit Wagner, mit Moritz Wagner, muss man bei den Magic immer aufpassen, mit Moritz auf dem Feld die Cavs ja um einen Punkt ausgescored, obwohl Jamal Mosley die sehr, sehr eigenartige Idee hatte, eine All-Bench-Lineup in einem Playoff-Spiel minutenlang auf dem Feld zu lassen. Also der hat echt so Hockey-Substitutions fast gemacht. Absolut crazy. Ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Also die meisten Playoff-Rotationen sind ja nur noch so irgendwas zwischen 7 und 9 Mann tief in einem Game One. Vielleicht mal noch 10. Hier waren es 10, aber dass du wirklich alle 5 Bankspieler, wenn du überhaupt 5 Bankspieler einsetzt, gleichzeitig aufs Feld schickst, das ist echt crazy. Und man muss ihm lassen, dass es nicht so schlecht funktioniert hat. Also in der ersten Halbzeit, da sind die Magic damit ganz gut weggekommen. Es lief sogar besser als mit den Startern. Aber ich finde das trotzdem sehr wild und ich würde auch bezweifeln, dass Markel Fultz zum Beispiel jetzt in jedem Spiel unbedingt eingesetzt werden muss, weil offensiv bringt er dir gar nichts und defensiv konnte er Mitchell jetzt heute auch überhaupt nicht verteidigen. Cole Anthony, wenn er seine Würfe nicht trifft, dann hält sich der Mehrwert auch in Grenzen. Joe Ingles ist leider sehr, sehr alt geworden, defensiv mittlerweile ein Hütchen und auch der hat jetzt hier offensiv heute keine Akzente setzen können. Also abseits von Moritz Wagner und mit Abstrichen Wendell Carter Jr. hat sich jetzt heute auch keiner von den Bankspielern auf individueller Ebene hier für eine Rolle in den Playoffs überhaupt entschieden. Was hältst du vom Lineup-Management von Mosley in seinem ersten auch Game als Head Coach auch in den Playoffs?
Ich war auch kein Fan davon, auch gefühlt viel zu tief in die Bank gegriffen und dann zu vielen Leuten gleich viele Chancen zu geben. Ich denke schon, dass man in den Playoffs eine etwas enge Rotation fahren muss. Auch wenn ich in dieser Situation vielleicht etwas mehr Verständnis dafür hätte, dass man ein bisschen nach Antworten sucht, aber das sollte man dann schon besser verteilen. Und ist also die Bankspieler mit den Startern spielen, muss ja auch nicht nur den Bankspielern zugutekommen. Man kann ja auch gucken, ob man für die Starter vielleicht bessere Kombinationen findet, wenn es in dem Starting-Lineup, wie heute ja auch der Fall war, zunächst überhaupt nicht läuft. Also wenn man dann irgendwie einfach neben Bankero oder Wagner ein paar mehr Shooter aufstellt, also klar, Ingles hat jetzt auch nicht getroffen oder Anthony auch nicht, aber die sind immerhin vielleicht mal was aggressiver, dass man damit arbeiten könnte. Also hat mir einfach nicht gefallen von der Überlegung her.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch andere Spieler ausprobiert werden. Die Magic haben ja durchaus noch andere Alternativen auf der Bank, die jetzt nicht schlechter als die genannten sind unbedingt. Anthony Black ist zwar ein Rookie, aber ob der jetzt schlechter spielt als Markel Fultz, wage ich auch zu bezweifeln. Caleb Houston kann werfen, hat Gravity, also sorgt für Spacing. Bei Cole Anthony und Joe Ingles, da gilt es ja auch. Also ob die jetzt treffen oder nicht, die werden von den Defenses normalerweise auch respektiert. Zumindest mehr als Markel Fultz. Gary Harris, ja, der hatte wie gesagt auch einen sehr, sehr schwarzen Tag in der Offense. In der Defense war er gut. Jalen Suggs genauso, hat er auch mit seinem Hustle immer wieder dafür gesorgt, dass die Magic mal einen Run machen konnten. Sie haben ja auch Turnovers forciert. Die Cavs hatten insgesamt 17 an der Zahl, also das hat durchaus gut funktioniert. 19% Turnover-Rate für die Cavs, also fast in jedem fünften Angriff den Ball weggeschmissen oder klauen lassen von den Orlando Magic. Das ist ein Grund, neben dem fehlenden Shotmaking von der Dreilinie bei den Cavs, wieso auch Cleveland hier die 100-Punkte-Marke nicht geknackt hat, nur ein 101er Offensiv-Rating auch hatten, unter 50% Effective Field Goal Percentage. Alles keine tollen Kennzahlen für die Offense, aber die Magic waren halt noch viel schlechter. 85er Offensiv-Rating, 37% Effective Field Goal Percentage, also die beiden Zahlen sind das erste bzw. nullte Percentile. Das muss auf jeden Fall besser werden. Die Magic sind ganz gut zum Ring gekommen. Also gerade auch Franz oder Sachs, auch Bankero natürlich, der One-on-One von den Cavs auch immer noch nicht gut zu verteidigen ist. Aber die Magic konnten da heute überhaupt nicht gut finishen. Gerade Franz und Sachs, die haben teilweise aufs Foul spekuliert, kamen dann nicht. Die Linie der Refs war in dem und auch allen anderen Spielen irgendwie noch nicht so ganz erkennbar. Also das war teilweise wild von Viertel zu Viertel, was da auf einmal dann Foul war und was kein Foul war. Und damit kam auch die Magic, die natürlich auch noch keinerlei Erfahrung in den Playoffs haben, zum Großteil auch nicht so wirklich zurecht. Haben entsprechend schlecht dann auch gefinisht mit Kontakt oder gegen Kontakt. Also die Magic 55% am Ring, das ist natürlich auch ein katastrophaler Wert. Aus der Midrange haben die Magic 20% getroffen, das ist noch katastrophaler. Und wie gesagt, von Downtown eben 22%. Und dann kommst du auch auf solche miesen offensiven Effizienzwerte. Ja, die Magic auch 63er Offensivrating im Halfcourt. Mein Gott. Sind zum Glück noch ein bisschen in Transition auch gekommen. Da waren sie immerhin durchschnittlich effizient für Transition Offense mit 131er Offensivrating. Das hat sie noch ein bisschen gerettet. Also, wenn die Magic Stops erzielen konnten oder Turnovers forcieren konnten, Liveball-Turnovers natürlich vor allem, dann konnten sie auch immer wieder in Transition finishen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo dann auch Franz Wagner ein bisschen aufgewacht ist. Und so konnten sie dann noch ein bisschen ins Laufen kommen, aber es hat halt letztendlich einfach nicht gereicht. Die Magic haben im Spiel kein einziges Mal geführt und die Führung der Cavs, die ist im Grunde immer so zwischen 4 und 20 gependelt, also 20 erst dann im vierten Viertel. Davor war die höchste Führung, glaube ich, so 13, 14, sowas um den Dreh. Ich war mir auch nicht sicher bei dem Tipp. Ich hatte auch Magic in 6 getippt, aber ging auch davon aus, dass Donovan Mitchell physisch und oder mental nicht auf der Höhe sein könnte, jetzt nach einer Woche Pause, wo er sein Knie nochmal erholen konnte und auch die Maske wieder ablegen konnte nach seinem Nasenbruch. Ja, das scheint ihm gut getan zu haben, denn er war heute, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, echt ein ziemliches Monster und weder von Gary Harris noch von Jalen Suggs, die sich beide an ihm versucht haben, auch von Markel Fultz nicht zu verteidigen. 30 Punkte aus 23 Shooting Possessions heute für Spider Mitchell. Wer hat dir noch gefallen bei den Cavs?
Mobley hat man natürlich schon besprochen. Allen hatte zunächst ein unscheinbares Spiel, aber fand ich, hatte auch irgendwann seine Momente, wo er ein paar starke Finishes hatte.
Ja.
Ja, ansonsten Garland vielleicht wieder besser als zuletzt, aber ja, 8 Assists zu 5 Turnover ist jetzt auch nicht so großartig. Aber er war jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen.
Ja, am Ende hat er es noch ein bisschen gerettet, da konnte er dann auch noch ein bisschen scoren im vierten Viertel. Er hat 14 Punkte aus 11 Shooting Possessions gemacht, das ist durchaus effizient, hat den Ball ganz gut verteilen können, aber ich würde auch sagen, er war heute so vielleicht der viertbeste Cav,
ja,
nach eben Mitchell, Mobley, der 16 und 11 aufgelegt hat, 3 Blocks. Jared Allen, der ebenfalls gute Rim Protection geliefert hat, auch wenn er hier keinen Block im Boxscore stehen hat und auch sehr gut gereboundet hat, 18 Rebounds, 16 Punkte, immer wieder gut gefinisht hat, nach Cuts oder nach Offensiv-Rebounds, auch ein, zwei Poster-Slams rausgehauen hat gegen Jonathan Isaac, der wieder gestartet ist, der auch wieder ja starke defensive Sequenzen oder Plays hatte, aber den hat man heute nicht konstant defensiv gefühlt in seinen fast 29 Minuten auf dem Feld oder ja, da hat er manchmal einfach die gute Offense, die gute Defense geschlagen. Isaac mit 10 Punkten hat auch 2 Corner Threes getroffen. War eine Zeit lang zusammen mit Wendell Carter Jr., seinem Backup, der einzige, der überhaupt einen Dreier getroffen hat von den Orlando Magic. 3 Steals, 3 Blocks, also defensives Playmaking war auch am Start. Aber gerade auch an den Brettern wurde so ein bisschen übermannt von den Cavs Bigs, die ja ihrerseits mal Probleme beim Rebounding haben. Wie hat dir als Paolo Banchero-Believer Paolo in seinem ersten Playoff-Game gefallen heute?
Ja, fürs erste Playoff-Game fand ich's okay, war jetzt nichts Umwerfendes, aber ich fand schon, dass man gesehen hat, dass er dazugelernt hat im Laufe des Spiels, also seine ersten, er hatte ja jetzt 9 Turnovers am Ende, was offensichtlich nicht gut ist. Seine ersten 3, die fand ich am schlimmsten, denn das war jeweils, er hatte einen Dreier, wollte den nicht nehmen, ist dann in ja einen Big und einen Guard gleichzeitig reingedrived quasi, auf die Nase gefallen und hat den Ball verloren. Dann hatte er noch einen auf der Baseline, einen Post-Up. Ich glaube gegen Strews, den ziemlich gut verteidigt hatte, hat Paolo den Ball verloren, wollte ihn dann noch zurückkicken, aber dann hat er quasi eine Transition für, ich glaube vielleicht war das sogar der Mitchell Dunk, gestartet. Das fand ich nicht gut, aber er wurde später aggressiver mit den Dreiern. An sich fand ich auch seine Shot Selection nicht so schlecht, also wir haben nicht so viele Midranger gesehen, gesehen. Er ist gut zum Korb gekommen. Die Freiwürfe sind leider nicht gefallen, was natürlich frustrierend ist, aber ich fand, ja, das fand ich okay. Auch gegen George Niang hat er einen guten Job gemacht. Das war oft das mit sein Matchup und den hat er dann auch irgendwann ziemlich gut gelöst. Was dann schon, was ich irgendwie nicht so ganz abgleichen kann, ist halt, ja, er hatte halt auch viele Turnover, auch ein paar Passing-Turnovers, aber was soll er denn tun, wenn die Mitspieler halt auch nicht wirklich spacen oder kreieren? Und das ist einfach so ein bisschen die Paradox dieses Teams. Also ja, klar, manche Sachen macht er dann einfach nicht gut, aber wenn kein anderer was macht, ist das halt trotzdem die beste Lösung.
Ja, wer würde es besser machen, ist ja dann die Frage.
Ja,
was ist genau die Alternative?
Ja. Weil ich finde, Sachs hat es ein paar Mal versucht, Drives zu kreieren, aber das war sehr abenteuerlich und wenig erfolgreich. Franz wurde dann endlich in der zweiten Halbzeit aggressiver. Also davon würde ich auch gerne etwas mehr sehen. Gerade wenn die Cavs Defense ihm so viel Platz gibt, denn sie nehmen ihn ja gar nicht mehr als Shooter ernst und das ist halt auch selber schuld, denn er nimmt viele der Würfe nicht. Und wenn er dann schon nicht werfen will, dann soll er halt bitte mal vernünftig angreifen. Ein paar Mal ist es heute auch einfach schief gegangen, da hat er die Layups viel zu stark gegens Brett geschmettert. Das kann natürlich auch besser ausgehen. Aber ja, was er in der ersten Halbzeit gemacht hat, die Passivität hat mir halt leider auch gar nicht gefallen.
Ja, nee, mir auch nicht. Das hat nur zur Misere der Magic Offense beigetragen. Ja, ich fand das Spiel von Bankero auch okay. Er hat am Ende dann auch die Dreier mehr genommen, ohne zu zögern. Halt 2 von 7 getroffen, aber das ist natürlich besser, als dann irgendwie einen Pass zu forcieren oder sowas und einen Ball dabei zu verlieren. 24-7-5 am Ende für Bankero, 9 Turnovers, hast du gerade schon gesagt. Teilweise konnte er aber für die Turnovers nicht wirklich was, weil es Missverständnisse mit Teammates gab oder so. Wofür er was kann, sind die Freiwürfe. 4 von 8 ist einfach zu schlecht. Deswegen ist seine Effizienz im Endeffekt auch nicht toll, aber noch durchaus okay. Also die Wurfeffizienz, Turnovers außen vor, 24 Punkte aus 21 Shooting Possessions als ganz klar erste Scoring-Option über das ganze Spiel gesehen. Defensiv fand ich ihn auch größtenteils okay. Und bei Sachs hat man schon gesehen, dass er, also dass der Magic Gameplan entweder nicht gut war oder nicht gut ausgeführt wurde, weil wenn dann Sachs in der ISO geht und versucht gegen Isaac Okoro irgendwie zu driven, das ist einfach Quatsch. Also die Cavs haben halt schon auch Schwachstellen in der Defense, die du angreifen kannst. Und das haben die Knicks letztes Jahr zum Beispiel halt viel besser gemacht als die Orlando Magic heute. Also ich denke, da ist noch Upside. Dann, wie gesagt, könnte es ja auch sein, dass Cole Anthony oder Gary Harris oder Joe Ingles vielleicht mal ein Dreier treffen, einen wenigstens oder zwei. Oder auch Jalen Suggs hat 40% seiner Dreier getroffen in den Playoffs. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Sie müssen versuchen, noch mehr in Transition zu kommen. Also, was hatten sie? 6 Fast-Break-Points, glaube ich, mehr als die Cavs. Ich kann gerade noch mal schauen. Das ist, die Diskrepanz ist nicht groß genug, weil im Halbfeld haben sie einfach viel größere Probleme als die Cavs. Ja, genau, 6 Fast-Break-Punkte mehr. Und Transition-Frequency laut Clean Glass, da war der Unterschied auch nicht groß genug. Ja, 17% ihrer Angriffe. Das sollte wahrscheinlich im Idealfall eher Richtung 20 gehen gegenüber den 13% der Cavs. Weil wenn Mitchell in der Form ist, so dann haben die halt einen Creator einfach im Halfcourt, den die Magic nicht haben und die Defenses sind dann zu nah beieinander und dann ist es eine relativ einfache Rechnung, was in einer Serie so passiert, wahrscheinlich unterm Strich. Second Chance Points haben die Magic auch für sich entschieden, 13-6. Da sollten sie im Idealfall wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr rausholen. Auch da hat kein einzelner Spieler der Magic jetzt total gebeastet. Also Moritz hatte 2, Isaac hatte 2, Jalen Suggs hatte 3. Also wie gesagt, so alles außer Scoring hat Suggs schon ganz gut gemacht durch Hustle. Ja, das wären so die Stellschrauben. Ja, genau. Und Franz Wagner, hast du ja schon gesagt, der sollte in der ersten Halbzeit schon anfangen, Basketball zu spielen. Aber gut, es waren seine ersten Playoffs. Das hat man ihn dann vielleicht angesehen, waren es ein bisschen die Nerven. Am Ende hat er dann die Dreier auch mit Selbstbewusstsein genommen und noch reingenagelt und so. Also da konnte er sich vielleicht schon mal so ein bisschen in den Rhythmus für Spiel 2 spielen. Ansonsten geht die Serie ja bekanntlich erst los, wenn ein Heimteam verloren hat. Ich würde die Magic jetzt auch nicht chancenlos sehen, dass sie Spiel 2 vielleicht klauen, aber der richtige Druck geht natürlich erst los, wenn sie in Spiel 3 zu Hause sind, wenn sie dann die Heimspiele gewinnen können, dann ist es ja auch erstmal noch ausgeglichen. Also dadurch, dass Mitchell jetzt wirklich fit erscheint, fühle ich mich mit meinem Pick nicht mehr wohl. Ich würde jetzt die Cavs favorisieren, aber ich traue dem Magic nach wie vor zu, hier einzelne Spiele knapp zu gestalten, auch 1-2 zu gewinnen, aber für den Seriensieg bräuchten sie logischerweise 4 und das sehe ich gegen die Cavs mit Mitchell in der Form, ehrlich gesagt, als wahrscheinlich zu schwere Aufgabe. Also ich will nach Spiel 1 eigentlich nicht überreagieren, aber hier, das wäre dann wohl die Serie, wo ich den Pick jetzt wahrscheinlich schon ändern würde.
Ja, ich finde es fair.
Okay, dann kommen wir zu Suns Wolves, wenn du nichts mehr zu dem Game hast.
Nö, wir können weitermachen.
Sehr schön. Ja, die Wolves mit einem dominanten Heimsieg. Auch hier lässt sich festhalten, dass der zuletzt verletzte Starspieler, wenn auch nicht der beste Spieler, das ist mittlerweile ganz klar Anthony Edwards, in Person von Karl-Anthony Towns relativ fit erscheint. Der war auch früh der Spieler mit den meisten Punkten bei den Wolves, hat Kevin Durant immer wieder attackiert mit physischen Drives und Post-Ups, hat dann da Double-Teams gezogen, hat jetzt einen Career-High in Assists aufgestellt eigentlich in den Playoffs. Wie viel hat er jetzt gehabt am Ende?
Also 4 war sein voriges High, ich glaube, dabei war er geblieben.
Er hat es nur eingestellt. Ja, 4 Assists hat er am Ende gehabt, bei nur 2 Turnovers, 19 Punkte am Ende für Towns, also der hat im 4. Viertel nicht mehr gescored. Anthony Edwards hat ihm irgendwann im Lauf des 3. Viertels, glaube ich, überholt, was die Punkte angeht, denn der wollte mit seinem Idol Kevin Durant gleichziehen, beziehungsweise sich mit ihm duellieren und hat am Ende auch 33 Punkte gegenüber den 31 von Kevin Durant, der mit Abstand der beste Spieler bei den Phoenix Suns war. Der war ziemlich on fire und in der Form dann auch unstoppable, hat über jeden drüber geworfen. Sei es Gobert, Towns und natürlich auch jeden kleineren Defender. 31 Punkte aus 21 Shooting Possessions für KD, aber auch 5 Turnovers bei nur einem Assist. Und mit ihm auf dem Feld wurden die Suns auch um 20 Punkte ausgescored. Anthony Edwards, ja, er ist him, wer es noch nicht mitbekommen hat. Es ist genau das passiert, was Luca und ich auch neulich im Pod besprochen haben, als wir über die Top 10 Playoff-Spieler gesprochen haben. Also er war total angezündet, hat Tough Shots getroffen, immer wieder mit seiner Athletik zum Ring und gerade in der zweiten Halbzeit hat er einfach komplett übernommen. Ich schaue gerade mal, wie viele seiner Punkte er allein in der zweiten Halbzeit gemacht hat. 23 seiner 33, also hat er auch nicht den besten Start, vor allem hat er am Anfang wieder ein paar Mal den Ball weggeworfen. In der zweiten Halbzeit aber nur noch 2 Turnovers, 10 von 16 aus dem Feld, 3 seiner 5 Dreier getroffen. Also absolut dominante Performance von Anthony Edwards. Was war dein Tipp vor der Serie oder noch während Spiel 1? Hast du, glaube ich, erst angefangen, dir da Gedanken drüber zu machen, sozusagen live on air. Und was ist heute in diesem Spiel anders gekommen, weil Blowout für die Wolves hatte man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel, oder?
Nee, ich habe mich auch zu Suns in 7 verleiten lassen, auch wenn die Suns fast schon irgendwie zu popular picky sind, dass mir das gar nicht gefällt.
Die waren der Favorit sogar im Endeffekt.
Echt? Oh, mir gefällt mir das noch weniger. Aber egal, da muss ich natürlich jetzt auch zu stehen. Ja, Towns war sehr gut, wie du schon gesagt hast. Mir hat gefallen, dass er sich, dass wir von ihm diesmal nicht diese üblichen Playoff-Patzer gesehen haben, die wir Jahr für Jahr von ihm kennen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Suns-Defense nicht ganz so gut ist, wie die Defenses, die die Wolves in den letzten Jahren hatten. Rudy Gobert sah ganz gut aus, also ab und zu gab es da ein paar Mismatches am Perimeter, gerade mit Kevin Durant natürlich, das kann man ihm auch schwer verübeln, da wurde er gekocht, aber im Großen und Ganzen hatte er ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, Ant, also dass er nur 33 Punkte hatte, finde ich wild. Gefühlt hatte der irgendwie 40 locker. So heiß wie der irgendwann war, als er dann auch anfing mit Durant Trash to Talken, hat richtig Spaß gemacht. Ging ja auch wirklich jeder Wurf rein. Ja, zu den Suns war dann doch nochmal, und das ist ja jetzt nichts Neues, aber doch nochmal erschreckend, dann so zu spüren, wie wenig Tiefe die haben. Jede Minute mit Eubanks tut einfach unfassbar weh. Und dann kamen natürlich auch noch die Schicksalsschläge irgendwie, dass jedes Mal, wenn Frank Vogel, und vielleicht war es auch zu wenig, aber jedes Mal, als er versucht, das Small zu gehen, da hatte sich Grayson Allen direkt verletzt. Beim nächsten Versuch hat Durant irgendwie den Ball direkt zweimal out of bounds gedribbelt oder so, ohne Grund. Und dann konnte man das auch erst spät im letzten Viertel so ein bisschen ausprobieren. Da lief es ganz gut, aber da muss man natürlich sagen, da war das Spiel auch für die Wolves ja eigentlich auch schon um. Also das hätten die nicht mehr wirklich verlieren können mit 20 Punkten Vorsprung. Aber immerhin konnten die Suns sich da vielleicht noch ein bisschen einspielen und müssen etwas mehr darauf setzen. Aber bei der Size von den Wolves ist es halt auch schwierig.
Ja, Devin Booker konnte sich am Ende vielleicht noch ein bisschen eingrooven, konnte noch ein bisschen scoren, hat den Ball ein paar Mal durch den Ring gehen sehen, aber der hatte eigentlich ein katastrophales Game One hier. Am Ende 18 Punkte, 5 Assists, aber hat auch 19 Shooting Possessions dafür gebraucht. Das war wirklich schlecht defensiv, auch ein paar Mal unglücklich. 4 Fouls gepfiffen bekommen hat er dann auch, ja, sozusagen Foul Trouble, hat trotzdem 38 Minuten gespielt. Bradley Beal fand ich eigentlich ganz gut, aber der hat auch nicht so viele Abschlüsse gehabt im Endeffekt. 15 Punkte und 6 Assists, nur 10 Mal aus dem Feld geworfen, 11 Shooting Possessions, also einmal war noch an der Linie für Bradley Beal, der ja zum Beispiel im letzten Regular Season Game total on fire war und alle seine 6 Dreier getroffen hat. Und das war dann einfach offensiv viel zu wenig. Also wenn Beal nur wenig wirft und Booker total beschissen spielt, dann reicht es auch nicht, wenn Kevin Durant über ja 2,5 Viertel heiß ist, weil wenn man ehrlich ist, der hat am Ende auch nicht mehr viel gemacht. Der hatte ja schon irgendwie Mitte des dritten Viertels, glaube ich, 27 Punkte und dann hat er auch nur noch 4 gemacht insgesamt. Die Suns, ja, sind fast zwangsläufig irgendwann small gegangen oder halt zweimal small gegangen, also ohne Nurkic. Mit dem auf dem Feld lief es auch echt gut, der hat halt nur 27 Minuten spielen können. Mit ihm auf dem Feld haben die Suns nur mit einem Punkt verloren und das in einem 25-Punkte-Blowout, also kann man sich ja ausrechnen. Die anderen 24 Punkte haben sie in den 21 Minuten ohne ihn verloren, das heißt entweder mit Drew Eubanks, dem hat es 14, und dann nochmal 10, als sie Smallball gespielt haben. Das hat, glaube ich, immer noch Potenzial, weil das forciert halt die Wolves in andere defensive Schemes. Also sie haben dann teilweise Zone gespielt, damit Gobert halt trotzdem in Ringnähe ist und nicht irgendwie bei Durant an der Dreilinie rumlungern muss, weil wenn du Smallball spielst bei Phoenix, dann heißt es gleichzeitig auch Five Out, weil du halt 5 Shooter gleichzeitig drauf hast. Das ist auch der große Unterschied zu den Playoffs letztes Jahr. Also sie spielen halt wirklich nur Spieler, die werfen können und die beiden Bigs, Eubanks und Nurkic, die das natürlich nicht können. Weil letztes Jahr hatte man ja immer noch irgendwelche Perimeter-Spieler, die nicht werfen konnten, wie Okogie zum Beispiel. Also es ist theoretisch schon mehr Spacing da, aber die Suns machen noch nicht genug draus. So, dann spielen die Gegner Zone, ja, dann spielt das doch auch ordentlich aus. Oder in der zweiten Halbzeit, als die Suns small gespielt haben, da haben die Wolves dann auf einmal alles geswitcht und wenn Rudy Gobert irgendwo hinswitchen muss, ja, dann musst du das halt auch attackieren, weil wir haben es ja gesehen, der kann immer noch nicht vor Grayson Allen oder vor Devin Booker oder vor Kevin Durant bleiben. Also Durant, der macht dann irgendwie einen Stepback-Midi über ihn drüber, weil Gobert ein bisschen Abstand lassen muss. Dann kann er es nicht mehr richtig contesten oder er versucht es richtig zu contesten und fault ihn dann beim Jumpshot, was er auch mal gemacht hat. Und die kleineren Spieler, die Guards, die dribbeln einfach an Rudy Gobert vorbei und können da normalerweise auch finishen. Also das hätte ich mir gewünscht, einfach, dass man die Schwachstellen in der Wolves Defense noch gezielter attackiert. Das ist natürlich nicht so einfach wie in der Regular Season, weil die Wolves sich da ja auch drauf vorbereitet haben. Und vor allem, dass man halt offensiv irgendwie ein bisschen mehr einen Gameplan hat. Also der war wirklich nicht so wirklich zu erkennen heute. Und dann gibt's halt viele Würfe für Durant. Und wenn er so drauf ist wie heute, was ich jetzt auch mal noch abwarten will, ob er das nochmal wiederholen kann, weil das war vielleicht sein bestes Spiel seit Game 7 gegen die Bucks 2021. Also es könnte sein, dass er letztes Jahr ein ähnlich gutes Spiel hatte, jetzt unterm Strich, aber zeitweise, als er wirklich so richtig on fire war, da haben wir ja auch live on air überlegt, okay, wann haben wir Durant in Playoffs letztes Mal so gut gesehen, und es war auf jeden Fall nicht 2022 gegen die Celtics, als sie da gesweept wurden, noch bei den Nets, da war er richtig schlecht, und letztes Jahr war er okay, aber für seine Verhältnisse halt auch nicht wirklich gut, und heute war das halt schon unterm Strich ein gutes Kevin Durant Scoring Game. Also ein Spiel, in dem die Suns, ich muss es mal gucken, wie viel es im Endeffekt war, aber ich glaube über 60% ihre Midranger treffen, dass sie damit 25 verlieren, das darf eigentlich nicht sein, und das kommt halt auch nur zustande, weil sie massive Probleme hatten, am Ring zu finishen. 44% am Ring, ja gut, am Ende waren es 59% aus der Midrange, aber bevor das Spiel dann vorbei war, vor der Garbage Time, hatten die, glaube ich, 65% ihre Midranger getroffen. Das bringt aber nichts, wenn du halt 44% am Ring triffst, das ist das zweite Percentile, obwohl sie da relativ viel hingekommen sind. Das ist natürlich teilweise der Gobert-Effekt und auch die Size der Wolves oder dass sie irgendwelche Fouls erwartet haben, die nicht kamen, und die drei haben sie halt auch nicht getroffen. 33% bei relativ niedrigem Volumen, das reicht dann halt auch nicht. Die Wolves haben 38% getroffen und 70% am Ring gefinisht, das ist natürlich eine sehr solide Quote, und aus der Midrange waren die Wolves auch okay mit 45%, und die Kombination killt dann halt. Also auch die Suns 87er O-Rating im Halfcourt ist schlecht, sind super selten in Transition nur gekommen, Transition Defense der Wolves auch super stark, muss man wirklich sagen, und die Wolves ihrerseits mit einem 105er Offensiv-Rating im Halfcourt. Edwards und Towns haben immer die Double-Teams gezogen, der Ball wurde dann solide geswingt, McDaniels auch in der ersten Halbzeit mit vielen Plays, hatte da schon fast seinen Regular-Season-Schnitt mit 9 Punkten zur Halbzeit, auch in Transition hat er Plays gemacht, Nikhil Alexander-Walker kam rein von der Bank, hat gute Defense gespielt und offensiv geliefert, Dreier reingeknallt, am Ende 18 Punkte für NAW von der Bank und damit die drittmeisten für die Minnesota Timberwolves, plus 28 in den 29 Minuten mit Alexander-Walker auf dem Feld, also er auf jeden Fall auch einer der Top-Spieler in seiner Rolle an diesem ersten Playoff-Spieltag. Hast du noch was zu dem Game?
Ja, vielleicht noch ein paar Sachen, die ich auch anders machen würde, wenn ich die Suns wäre. Vielleicht auch defensiv, denn ja, dass die Wolves 120 Punkte machen, ist auch nicht optimal. Ich würde, glaube ich, schon ein bisschen mehr weghelfen von McDaniels. Ich fand, seine Angriffe waren schon einfach ein bisschen holprig mit dem Ball in der Hand. Mhm. Ich denke auch, dass er, abseits von Gobert natürlich, wenn man jetzt diesen wilden Turnaround-Bankshot, den er heute reingehauen hat, ausblendet, ist er halt schon das schwächste Glied in der Offense. Und dann soll er meiner Meinung nach auch einfach ein bisschen mehr probieren müssen. Denn dem würde ich nicht so ganz trauen. Und Ja, ansonsten bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich Devin Booker und Anthony Edwards jeweils im nächsten Spiel zeigen werden, ob sich das ein bisschen dreht, denn das werden die Suns natürlich auf jeden Fall brauchen.
Ja, klar. Also wenn Booker die Serie über so spielt, dann wird es ein Sweep. Aber ich würde auch nicht davon ausgehen, er ist jetzt nicht irgendwie angeschlagen oder sowas. Es gibt eigentlich keinen Grund, wieso er weiterhin so schlecht spielen sollte. Ja, Gobert war wirklich stark. 6 Offensiv-Rebounds, 14 Punkte, 16 Rebounds. Insgesamt kein Block, aber sein Impact am Ring in der Defense, das muss ich niemandem mehr erklären. 6 von 7 Freiwürfen und er hat halt echt diesen von dir gerade schon angesprochenen Turnaround Fadeaway aus der Midrange reingebankt. Du hast danach gesucht, wann er das letzte Mal was hast du gesucht? Fadeaway aus der Midrange oder so? Was war die Kategorie?
Ja, Fadeaway Turnaround Bankshot. Also ist natürlich manchmal schlecht kategorisiert. Ah, okay. Mit Bank, aber auch. Das meiste, was ich gefunden habe, war 2 in einer Saison. Also voll, und nie, Saison, ja. Nie also besser als 50%.
Ich habe noch nie so einen Wurf von Rudy Gobert gesehen, also dass er aus der Midrange überhaupt trifft, hat super Seltenheitswert, wenn man das mal sieht. Und dann halt noch Turnaround, also da ging halt heute wirklich irgendwie alles für Rudy Gobert. Ja, McDaniels hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr gescored. Halte ich für einen soliden Ansatz, ihn ein bisschen mehr zu fordern in der Offense oder ihn ein bisschen mehr einzuladen. Conley heute mit einem katastrophalen Spiel, was Scoring angeht, 2 von 12 aus dem Feld, keinen seiner 3 Dreier getroffen, hat oft versucht aus der Floater Range abzuschließen, wurde da ein paar Mal abgeräumt, aber 7 Assists hat der Veteran am Ende zu Buche stehen gehabt. Naz Reid noch mit 12 Punkten von der Bank. Kyle Anderson hat sich in dem Spiel verletzt. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Weißt du, was für eine Verletzung das war? Der konnte auf jeden Fall noch nicht mehr
Irgendwas mit der Hüfte.
Mhm. Ja, Monte Morris wurde erst in der zweiten Halbzeit eingesetzt. Aber ja, die Wolves haben halt schon so 3, 4 solide Bankspieler auch für eine Playoff-Rotation. Und mehr braucht sie auch nicht, sofern alle fit sind. Grayson Allen hat sich auch verletzt. Der hat irgendwie das Knie gegen die Hüfte bekommen von Towns fast, glaube ich. Und ist dann rausgegangen. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres. Davor war er wirklich nicht gut. Keiner seiner 3 Dreier getroffen. Bisschen auch zu viel gemacht per Drive. 2 Turnovers gehabt, hat mir nicht so gut gefallen. Und dann wird es halt auch schon dünn. Also Royce O'Neal war super von der Bank. 4 seiner 8 Dreier getroffen. Er lässt sie auch wirklich fliegen. 8 Dreier in 26 Minuten genommen. 14 Punkte. Eric Gordon dagegen mit einem schwarzen Tag. 0 von 5 aus dem Feld in 21 Minuten. Und über Drew Eubanks will ich eigentlich gar nicht mehr reden. Der Typ ist einfach nicht spielbar in den Playoffs. Fertig. Da würde ich lieber Thaddeus Young sehen. Oder KD auf der 5. Oder Yusuf Nurkic 35 Minuten statt 27, wenn irgend möglich. Aber der hatte halt auch 4 Fouls. Ich fand, Nurkic war in seinen Minuten aber durchaus solide. Ich glaube, mehr habe ich jetzt auch nicht zu dem Game.
Wie hat er eigentlich nur 2 Missed Field Goals? Also kam ja wieder mal so vor, als hätte der 9 Layups irgendwie verbraten, aber das war...
Ja, die waren halt laut. Es war halt ein Layup, den er einfach hätte machen sollen. Und dann auch dieser Dreier, da war halt sperrangelweit offen, nimmt er halt ab und zu mal und er hat 2 Freiwürfe auch noch verworfen. Aber es wirkte schlimmer, als es war. Da hast du recht, ja. Was natürlich auch noch, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht wirklich erwähnt, ein Problem war das offensive Rebounding der Wolves. Die hatten über weite Strecken fast 50% Offensiv-Rebound-Rate. Also wenn sie mal daneben geworfen haben, dann haben sie auch den Fehlwurf fast jedes zweite Mal wieder eingesammelt. Am Ende waren es auch 39% Offensiv-Rebound-Rate, aber alles über 30% ist schon gut und alles Richtung 40% ist ziemlich crazy. Ist das 94. Percentile. Ja, und wie schon gesagt, die Wolves haben besser aus dem Feld getroffen. Beim Turnovers haben sich die Teams nichts genommen. Die Suns haben selbst fast keine Offensiv-Rebounds geholt. 11% Offensiv-Rebound-Rate ist das 2. Percentile. Das ist zu vernachlässigen. Die Suns haben etwas mehr Freiwürfe gezogen, aber das hat den Kohl hier natürlich auch nicht fett gemacht. Also besser rebounden müssen die Suns auch. Rebounding-Duelle über die Serie werden sie wahrscheinlich verlieren, einfach weil sie ohnehin das kleinere Team sind und auch mehr Small spielen müssen. An meinem Pick würde ich jetzt trotzdem erstmal nichts ändern. Kann mir gut vorstellen, dass die Suns das nächste Spiel sogar gewinnen und dann ist hier wieder alles offen. Beziehungsweise dann sind sie sogar wieder favorisiert, weil sie dann 1-1 nach Phoenix zurückfahren.
Stimmt.
Gut, dann kommen wir zu Spiel 3. Das war, wie gesagt, das Spannendste heute. Auch wenn die Sixers am Ende dann keine Chance mehr hatten, das Spiel zu gewinnen, weil Josh Hart 2 Clutch-Dreier reingehauen hat und dann noch ein And-One-Drive hatte, nachdem die Sixers-Defense ihn davor konsequent ignoriert hatte und auch völlig zu Recht ignoriert hatte. Ja, da hat er die Kritiker oder Zweifler Lügen gestraft. Wir haben es im Party auch immer wieder gesagt, weil es halt letztes Jahr in den Playoffs auch so war und ich würde jetzt wahrscheinlich auch immer noch nicht überreagieren, ähnlich wie Evan Mobley, der halt im ersten Viertel 2 Dreier reingehauen hat, hat die Magic-Defense ihn trotzdem noch nicht wirklich respektiert und er hat dann halt auch nur noch 2 genommen und auch nicht mehr getroffen. Bei Josh Hart, der hat sich schon fliegen lassen und auch noch mit Selbstvertrauen fliegen lassen, ohne groß zu zögern. Im 4. siebten Viertel insgesamt 8 Dreier genommen und 4 davon getroffen, aber ich glaube, das macht er nicht jedes Spiel. Am Ende Co-Topscorer der Knicks mit 22 Punkten aus 17 Shooting Possessions, dazu 13 Rebounds, 4 davon offensiv für Josh Hart, gewohnt gute Defense und natürlich Hustle. Und die Knicks haben das auf jeden Fall auch gebraucht, weil bei Jalen Brunson ging nicht so viel, den hatte die Sixers Defense ziemlich gut im Griff, dazu hat er keinen Sahnetag gehabt, was seinen Wurf anging, 1 von 6 von Downtown und 7 von 20 aus dem 2-Punkte-Bereich, 22 Punkte aus 29 Shooting Possessions, ist mies ineffizient, 7 Assists bei 5 Turnovers ebenso. Und wir haben uns ja in der Preview gefragt, ihr habt gehabt, Luca und ich, was ist, wenn Jalen Brunson struggelt, woher kommt denn die Creation, wer scored, und die Antwort ist Josh Hart und Miles McBride, der 21 Punkte hatte in 28 Minuten von der Bank, jeden Dreier draufgelatzt hat, 5 von 7 getroffen hat, super wilde Dinge dabei, teilweise in Transition und so, dann noch ein paar Mal per Drive gescored hat, 4 Assists gab es noch on top. Und mit ihm auf dem Feld waren die Knicks in diesen 28 Minuten bei sage und schreibe plus 37 in einem knappen Spiel. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Also Miles McBride mit einem super starken Spiel. Die Knicks haben nur 3 Bankspieler eingesetzt, also noch Bogdanovic und Mitchell Robinson, und die waren alle 3 sehr produktiv bzw. effektiv. Und dann konnten sie dieses schlechte Spiel von Brunson auch kompensieren und die Sixers schlagen, obwohl Tyrese Maxey ein gutes Spiel hatte unterm Strich und Joel Embiid unterm Strich auch noch, auch wenn er in der zweiten Halbzeit natürlich sichtlich limitiert war und auch massiv an offensiver Effizienz eingebüßt hat. Was waren aus deiner Sicht so die Hauptfaktoren, wieso die Knicks gewonnen haben, oder was nimmst du mit aus dieser Partie?
Ja, also
erst noch kurz dein Tipp. Wir dürfen nicht vergessen, was dein Tipp war.
Warte, ich habe vergessen, was mein Tipp war. Was war mein Tipp? Achso, ich hätte die Sixers genommen, wenn sich Embiid nicht verletzt hätte, aber
ach ja.
Der sah mir dann doch, und ich hatte natürlich dadurch, dass ich so spät getippt hatte ich natürlich den Vorteil, das zu wissen, sah mir dann doch ein bisschen zu labil aus, und dann würde ich das jetzt, glaube ich, doch auf die Knicks wechseln, denn auch wenn die Sixers sich dafür, dass Embiid so angeschlagen war, wacker geschlagen haben und die Zone auch gut zu ihrem Vorteil zu nutzen haben wissen, ja, ich bin dann doch skeptisch, ob so etwas über 7 Spiele irgendwie genug Erfolg hätte, auch weil ich nicht weiß, wie gut Embiid noch als Scorer sein kann, denn in der ersten Halbzeit hat er die Knicks ja total auseinandergenommen. Da war auch ihr Plan, was Doppeln angeht, gerade im Low Post überhaupt nicht gut. Im High Post war besser, das hatte Luca dann auch recht gut im Broadcast ausgeführt. Da war es einfach zu einfach für ihn, und als er dann gegen Mitchell Robinson stand, wurde es ein bisschen schwerer, aber gerade als er natürlich dann in der zweiten Halbzeit gegenüber von Mitchell Robinson stand, da tat Embiid sich wirklich schwer, noch gute Looks zu kriegen, die keine Jumper wagen, und das muss man natürlich auch einfach ein bisschen an dieser unfassbar traurigen Verletzung da wieder mal festmachen, denn in der ersten Halbzeit hat er ja wirklich am Korb gebeastet, also da war das gar nichts von wegen, ich nehme jetzt einfach mal hier meine Midranger, immer nur Pick and Pop, sondern da ist er richtig stark zum Korb gegangen, und das war dann leider einfach weg.
Ja, in der ersten Halbzeit in 17 Minuten 18 Punkte für Joel Embiid, also mehr als ein Punkt pro Minute, hat für die 18 Punkte auch nur 14 Shooting Possessions gebraucht, also sehr effizient, dazu 5 Rebounds, 2 Assists bei 2 Turnovers, und mit ihm auf dem Feld waren die Sixers auch bei plus 4, obwohl sie zur Halbzeit halt schon mit 12 Punkten hinten lagen. Also nach der Verletzung und dann zur Halbzeit, da war halt so wirklich die Luft brutal raus aus dem Game. Das Spiel hatte sehr geil angefangen, Madison Square Garden, Playoffs, es hat gebebt, Rivalry, und Embiid hat dominiert, erst waren die Sixers vorne, dann sind die Knicks wieder rangekommen, also es ging wirklich hin und her, hat wirklich Spaß gemacht, und dann macht Embiid so ein geiles Play und ich habe es total gefeiert, und dann ist mir echt so das Grinsen im Gesicht gefroren, als ich gesehen habe, dass Embiid auf den Boden fällt und sich das Knie hält, und Luca gleich so, oh nein, und ich denke so, ey, was ist denn, oh shit, und dann ist Embiid so liegen geblieben, hat so in die Leere gestarrt und mit dem Trainer gesprochen, ist da echt minutenlang auf dem Boden liegen geblieben. Irgendwann konnte er aufstehen, konnte dann auch mit eigenen Kräften in den Lockerroom gehen. Da habe ich schon gedacht, so, ah, okay, er kann wenigstens laufen, er kann auftreten und so. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Sah auch nicht so schlimm aus wie bei Butler zum Beispiel vor ein paar Tagen. Aber er wurde halt erst vor wenigen Monaten an dem Knie operiert und hat deswegen 2 Monate kein Basketball spielen können. Da stockt einem dann natürlich schon der Atem, wenn der Spieler da liegen bleibt ewig und sich genau an dem Knie hält. Und er kam dann zurück zu Beginn des dritten Viertels. Turtles. Das war dann so der Hoffnungsschimmer, aber er war halt spürbar nicht der gleiche und hat versucht, das Knie auch zu entlasten, wenn er gelandet ist, und ist auch kaum noch gesprungen bei Contests oder bei Finishes und auch in der Offense so. Er wollte einfach nicht mehr so mit allem, was er hatte, in die gegnerischen Körper rein, was er in der ersten Halbzeit echt noch gemacht hat, einfach gebeastet so. Was er ja auch muss, um halt auf seine Foul Calls zu kommen und so weiter, und hat dann halt gesettelt, hat Jumper genommen, auch mehr Dreier in der ersten Halbzeit, 1 von 3, in der zweiten dann 1 von 5, insgesamt nur noch 2 von 11 aus dem Feld. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Würfe er überhaupt noch in der Zone genommen hat. Ja, 2. Also in der Zone 4, aber nur noch 2 am Ring, die anderen 2 aus der Floater Range, 1 von 4 in der Zone, 0 von 2 aus der Midrange und 1 von 5 von Downtown in der zweiten Halbzeit. Also es war besser, als wenn er gar nicht gespielt hätte, weil das lief halt richtig mies für die Sixers da mit Paul Reed auf der 5, der natürlich gehustelt hat, aber das ist dann einfach natürlich nicht gut genug auf dem Niveau. Also mit Reed waren sie minus 21 in 11,5 Minuten. Das ist auch absolut sick. Und mit Embiid bei plus 14 aufs ganze Spiel gesehen. In dem Spiel, das sie mit 7 verloren haben. Das ist schon echt traurig. Maxi hatte keine gute erste Halbzeit, also hat sich gute Würfe rausgespielt und war auch aggressiv, aber hat einfach gute Würfe teilweise nicht getroffen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Am Ende 33 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Das ist auf jeden Fall effizient, aber nur 3 von 9 von Downtown. Kyle Lowry hat hier ein Vintage-Game aufs Parkett gezaubert im Madison Square Garden. 18 Punkte für ihn, auch die meisten im dritten Viertel, als die Sixers nochmal rangekommen sind. 4 von 7 von Downtown, auch gute Defense gespielt, Steal und Transition Layup, and one reingemacht und solche Sachen, hat auch Jalen Brunson ordentlich verteidigt, wenn er das mal musste. Kelly Oubre hat das standardmäßig übernommen, wie auch von uns in der Preview erwartet, einfach weil er der mobilste Point-of-Attack-Defender ist und mit seiner Länge da auch was machen konnte. Konnte Brunson auch mal von hinten blocken, genauso wie Tyrese Maxey, wurde halt schon von ihm geschlagen. Ich glaube, der hat ihn sogar zweimal geblockt. Ich glaube, einmal bei einem Floater und dann nochmal bei einem Dreier. Auf jeden Fall hat Maxey auch 2 Blocks im Boxscore stehen. Oubre hat 5 Steals und 10 Punkte. Durchaus gutes Spiel für Tsunami Papi hier in den Playoffs. Buddy Hield hat sein erstes Playoff-Game gemacht, 11 Minuten gesehen, aber hat da rein gar nichts angeblich gemacht. 0 Punkte, ja, angeblich, genau. Wir haben ihn nicht wirklich gesehen, aber er soll da gewesen sein. Minus 16 in seinen 11 Minuten auf dem Feld. Also die Sixers Bank war eine Katastrophe. Nick Batum hat auch leider gegen die Heat schon sein ganzes Pulver verschossen vor 3 Tagen. Minus 20 in seinen 26 Minuten, einen seiner 4 Dreier nur getroffen. Gegen die Heat war er 6 von 10 von Downtown und das war auch dringend nötig. Campaign ist ja auch nicht wirklich ein Playoff-Spieler. Durfte er hier noch 200 Minuten ran. Also abseits der Starting Five war es echt rough. Und in der Starting Five würde ich auch nur sagen, dass 4 Spieler ein gutes Spiel hatten, weil Tobias Harris, der hat am Ende direkt, am Anfang direkt einen Corner 3 getroffen und danach auch nicht mehr viel gemacht. 7 Punkte, 9 Rebounds in 31 Minuten für Tobias Harris. Hast du noch was zu den Sixers-Spielern? Bei den Knicks, da habe ich auch noch ein paar Sachen.
Nee, eigentlich gar nicht mehr tatsächlich. Das Maxi-Viertel habe ich ja leider verpasst. Das war im dritten Viertel, da habe ich, weiß nicht, so ganz am Start.
Maxi und Lowry, oder?
Ja, Lowry hat aber am Ende noch
nicht so viel gesehen.
Nee, stimmt, aber das noch den einen coolen Dreier am Ende, den habe ich auf jeden Fall noch mitgekriegt. Und Maxi war ja auch im letzten Viertel ganz ordentlich. Nee, habe ich tatsächlich nichts mehr zu den Sixers.
Ja, also die, was bei den Knicks auch krass war, die hatten im Halbfeld über weite Strecken eine ähnlich miese Effizienz wie die Suns. Ich muss gerade nochmal schauen, wo die jetzt am Ende waren, aber die waren auch so bei gut 60er Offensivrating oder wie die Magic auch im Halbfeld, also vor allem eher wie die Magic. Mal schauen. Ja, am Ende 77er Offensivrating, das ist das 5. Perzentil für die New York Knicks im Halbfeld, in der Halbfeld-Offense. Und trotzdem haben die gewonnen mit 7 Punkten. Wie haben sie das gemacht? Sie haben über 50% ihrer Offensiv-Rebounds, möglichen Offensiv-Rebounds, eingesammelt, also mehr als jeden zweiten Fehlwurf wiederbekommen. Und sie sind viel in Transition gegangen, 16% ihrer Angriffe, das war zeitweise aber auch noch näher bei 20%, und hatten in Transition ein Offensivrating von sage und schreibe 208. Das ist das 99. Perzentil. Also man kann Spiele gewinnen, wenn man im Halbfeld suckt, wenn man einfach viele Fehlwürfe wieder einsammelt und viel in Transition geht und da einfach jedes Mal scored, so ungefähr. Dann kann man sich das irgendwie leisten, aber ich meine, es liegt halt auch daran, dass Brunson so ein schlechtes Spiel hatte, weil sonst bist du im Halbfeld da ziemlich aufgeschmissen. Es wäre halt noch schlechter gewesen, wenn Josh Hart und Miles McBride nicht ungefähr alle Dreier getroffen hätten oder zumindest alle gefühlt wichtigen. Insgesamt hatten die Knicks auch ein Offensivrating von 126, obwohl sie im Halbfeld so schlecht waren, was durchaus respektabel ist, obwohl sie echt mies aus dem Feld getroffen haben. Das fand ich noch bemerkenswert. Mitch Robinson hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, der hat auf jeden Fall heute besser gespielt als der Starter Hartenstein. Der hat entsprechend dann auch nur 18 Minuten gesehen. Thibodeau hat gefallen, was er gesehen hat, und hat Robinson dann über 30 Minuten auf dem Feld gelassen. Der hat 7 der 23 Offensive Rebounds der Knicks geholt alleine. Team Bestwert, aber auch Jalen Brunson, 5 Offensiv-Rebounds, damit auch ein bisschen ausgebügelt, dass er so viel gebrickt hat. Hartenstein hat in seinen 18 Minuten auch 5 Offensiv-Rebounds geholt. Josh Hart, 4, wie vorhin schon erwähnt. Und mit Robinson hat Joel Embiid auch besser verteidigt, was ich nicht unbedingt gedacht hätte. Also wir wurden da noch im Chat bei Playback gefragt, ist Mitch Robinson nicht die bessere defensive Option gegen Embiid? Wir haben das alle drei verneint, aber Mitchell Robinson hat Embiid ein paar Mal im Post gestoppt, sodass der wieder rauspassen musste und hat ihn halt auch zu Jumpern gezwungen, aber muss halt auch fairerweise sagen, dass die meiste Zeit, die Joel Embiid gegen Mitchell Robinson gespielt hat, er dann halt auch verletzt war. Deswegen ist es jetzt hier nicht die fairste Bewertungsgrundlage, aber es hat auf jeden Fall funktioniert mit Robinson auch mit 4 Blocks und noch 8 Punkten dazu. Also starkes Spiel von ihm, die Knicks plus 20 mit ihm auf dem Feld und Bojan Bogdanovic hat zwar seine 2 überhaupt nicht getroffen, 1 von 6, aber dafür wichtige Dreier reingeknallt. 3 von 6, auch mit ihm auf dem Feld, plus 27. Entsprechend schlechter lief es mit den Startern. DiVincenzo hatte kein so gutes Spiel. 8 Punkte in nur 24 Minuten. Also auch er wurde dann konsequenterweise nicht so viel gespielt. Hat halt Minuten dann an McBride verloren. OG Anunoby auch, ja, mit keinem so auffälligen Spiel. Er ist einfach kein gutes defensives Matchup gegen Maxi, weil der ein bisschen zu schnell für ihn ist. Und dann hatte er einfach nicht das prädestinierte Matchup, wo er großen Impact haben kann. Wurde ein paar Mal gegen Embiid dann geswitcht, aber den konnte er natürlich auch nicht aufhalten, weil Embiid einfach größer und kräftiger ist als Anunoby. 11 Punkte, hat auch einen Klatschdreier noch gehabt, sein einziger in dem Spiel heute. Knicks mit 46% Dreierquote, auch bedeutend besser als die Sixers mit 34%. Ich wollte noch die totalen Second Chance und Fast Break Points der Knicks nennen. Ich habe jetzt vorhin nur die Raten genannt. Das war nämlich auch durchaus interessant. Ja, 26 zu 8 Second Chance Points für die Knicks. 26 Second Chance Points, das ist krass. Und 27 zu 11 Fast Break Points.
Also vielleicht kann man das noch erwähnen. Also es war schon auch noch ein Faktor. Die Sixers sind ja nicht an ihren besten Tagen schon kein super überzeugendes Defensiv-Rebounding-Team. Aber als Embiid dann auch noch anfing rumzuhumpeln, dann war das halt wirklich vorbei. Auch weil sie aus der Zone rausgespielt hatten, dann konnten die Knicks einfach an den Brettern dominieren, was vielleicht nochmal drüber nachdenkend die Zone vielleicht doch ein bisschen problematischer macht im Verlauf einer Serie, wenn die Knicks dann einfach den besten Offensiv-Rebounder der Liga da irgendwie die ganze Zeit auf die Bretter schmeißen können.
Ja, fair. Total fair. Für die restliche Serie weiß ich jetzt nicht genau, was ich erwarten soll. Ich glaube, wenn Embiid sich nicht verletzt hätte, hätten die Sixers hier gewonnen. Also Hot Take vielleicht, aber fühlt sich halt so an. Und ich weiß halt nicht, wie fit jetzt für die restliche Serie sein wird. Ich hatte auf die Knicks in 7 getippt. Wenn Embiid nicht fit ist, dann fürchte ich, wird das eine kürzere Serie. Und dass die Knicks die holen. Alles andere, da wäre ich schon ziemlich schockiert. Ich glaube, dass die Sixers Transition Defense schon besser werden kann und dass sie vielleicht auch ein bisschen besser rebounden können. Und wenn die Knicks dann weiterhin so mies sind in der Halfcourt Offense, dann verlieren sie auch. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob Jalen Brunson immer so ein schlechtes Spiel haben wird. Ja, der wurde gut verteidigt, aber der hat doch ein paar machbare Jumper nicht getroffen. Aber im Endeffekt hängt hier alles von Joel Embiid ab, würde ich behaupten.
Wie so oft.
Wie so oft, ja. Genau. Und dann ja, haben die Sixers verletzungsbedingt viel Zonenverteidigung gespielt. Das hast du gerade noch angesprochen. Das hatte ich vorher noch vergessen, damit Embiid halt immer in der Nähe vom Ring ist. Er hatte da auch noch seinen Impact, aber ja, wenn er dann contestet hat, hat er jetzt einfach nicht mehr die Mobilität oder Explosivität gehabt, dann auch noch den Rebound einzusammeln. Und der ist dann halt sehr oft bei einem Spieler, der nix gelandet. Wenn Embiid jetzt halt nicht mehr fit ist, dann müssen sie ihn halt auch nicht mehr so viel doppeln und sie haben halt immer one pass away vom Flügel gedoppelt und das kann Embiid halt sehr schnell lösen. Da hätten sie sich dann noch was anderes einfallen lassen müssen, also von der Weak Side zu doppeln oder mal so ihm verschiedene Looks zu geben. One-on-one kannst du den fitten Embiid nicht verteidigen oder halt auch nicht, wie auch immer fit er jetzt war, vor der 9. Verletzung heute, 90% vielleicht, und wenn er jetzt aber nur noch bei, weiß ich nicht, 60%, 50% oder so bleibt oder vielleicht auch gar nicht spielen kann, wir wissen es aber nicht, dann existiert dieses Problem in der Form eigentlich nicht mehr, weil dann wird er weiterhin hauptsächlich irgendwelche Jumper nehmen und die hat er heute nicht getroffen. Okay, das reicht jetzt. Wir müssen zu Lakers Nuggets kommen. Was war dein Tipp und inwiefern hat das heutige Spiel diesen Tipp beeinflusst?
Ja, ich glaube, ich hatte, was hatte ich gesagt? Nuggets in 6, meine ich. Ja, fühlt sich schon ein bisschen lang an, jetzt als Tipp. So, also nach diesem Spiel würde man doch wieder meinen, dass die Nuggets das sweepen oder in 5 holen. Denn, ja, die Lakers hatten einfach gerade in Form von LeBron und Anthony Davis einfach eine unfassbar gute erste Halbzeit. Beide mit fast 20 Punkten. Anthony Davis hat die Bench-Unit geführt. LeBron hatte noch einen Buzzer-Beater am Ende der Halbzeit.
Tiefen Dreier.
Ja. Allgemein 3 Dreier getroffen, sah auch ziemlich gut aus. Und das ging dann aber sehr schnell davon im dritten Viertel. D'Angelo Russell leider fatal in diesem Spiel. 20 ja. Field Goal Attempts und da sind nur 13 Würfe bei rausgekommen. Und ich würde auch sagen, von den 20 Field Goal Attempts hatten halt auch maximal 8 eine Chance. Irgendwie. Also das war einfach kein sehr gutes Spiel von ihm. Defensiv ist es, glaube ich, auch einfach ein riesiges Problem. Wenn die Lakers mit Reeves und Russell so viel gleichzeitig spielen, denn die Nuggets haben auch gar keine Turnovers gemacht quasi, 4 jetzt übers ganze Spiel ja. Und ja, du kannst halt keinen Druck aufbauen, wenn du überhaupt keinen Ballpressure hast und das machen die beiden einfach nicht so gut. Russell hatte irgendwann noch so ein Passing Lane Steal, aber das ist ja jetzt auch nicht so das, was ja, womit du dauernd Turnover forcieren kannst. Also das sehe ich schon als großes Problem. Ich denke, einer der beiden müsste raus aus dem Lineup, idealerweise Russell. Hoffentlich macht Ham das dann etwas schneller als letztes Jahr. Und ja, für die Nuggets sah natürlich erst ein bisschen holprig aus. Jamal Murray hatte auch bei weitem nicht sein bestes Spiel, nicht so Playoff Murray, wie wir sonst von ihm kennen. Kentavious Caldwell-Pope fing sehr kalt an, aber hat dann, glaube ich, 4 Dreier im dritten Viertel getroffen. Und ja, ansonsten hat Jokic das Ganze natürlich dann im Verlauf des Spiels immer besser gelöst. Dadurch, dass wir das erste Viertel verpasst haben, hatten wir, glaube ich, so ein bisschen ein falsches Bild, oder ich zumindest, falsches Bild davon.
Die erste Hälfte vom ersten Viertel, ja, weil ja. Nix Sixers halt spannend war am Ende und die schon angefangen haben.
Genau, darum hatte ich, glaube ich, so ein bisschen verfälschtes Bild. Ich hatte nämlich den Eindruck, boah, warum ist der denn so passiv, der ist überhaupt nicht aggressiv. Dabei hatte der, als wir einstiegen, halt irgendwie schon 6 oder 8 Punkte oder so. Mhm. Aber ja, ist dann wieder ein High-Scoring-Game von Jokic geworden. Und als die Lakers dann anfingen, mehr zu doppeln später, hat er natürlich dann auch immer die Anspielpartner gefunden.
Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Also Jokic hat im ersten Viertel insgesamt schon 11 Punkte. Und die meisten davon hat er halt gehabt, bevor wir eingeschaltet haben. 5 von 8 war er zu dem Zeitpunkt und war schon in der Freiwurflinie gewesen. Also ziemlich aggressiv. Und am Ende hat Jokic geschmeidige 32, 12 und 7 gehabt. Ohne Turnover. Allgemein die Starting 5 insgesamt mit einem Turnover. Den hat Aaron Gordon gemacht. Die sind einfach offensiv so eine gut geölte Maschine. Die machen so wenig Fehler. Jokic auch ultra effizient, hat 24 Shooting Possessions für diese 32 Punkte benötigt. Jamal Murray war halt heute aus dem 2-Punkte-Bereich sehr kalt, 5 von 15, wurde auch oft von Anthony Davis gestoppt, weil der halt geroamt ist. Also es sind viele Sachen passiert, so wie erwartet, also dass Hachimura oder wenn der nicht drauf war, weil Torian Prince auch dann für ihn später gespielt hat oder geklaust hat, in Anführungsstrichen, dann hat LeBron Jokic one-on-one übernommen und im Post verteidigt, damit halt AD weghelfen kann von seinem Matchup, das ist dann in aller Regel eben Aaron Gordon gewesen, damit er halt helfen kann. Weil niemand kann Jokic one-on-one verteidigen. Natürlich auch nicht Hachimura oder LeBron. Die können sich ein bisschen dagegen halten mit ihrer relativen Kraft. Aber gerade im Two-Man-Game mit Murray, so kannst du es tun nicht verteidigen. Da muss ein dritter Spieler rüberkommen. Und wenn das dann AD ist, einer der besten Playoff-Defender, die wir haben in dieser Liga, dann kannst du da irgendwie eine Hoffnung haben, das einigermaßen einzuschränken. Und gleichzeitig haben die Lakers ja einfach mittlerweile eine eher offensiv orientierte Starting-Lineup oder überhaupt Rotation. Und dann kann man halt hoffen, irgendwie mit dem Scoring der Nuggets mitzuhalten. Und das haben sie geschafft für 2 Viertel und ein bisschen. Und am Ende, ja, sind sie dann einfach offensiv ein bisschen eingebrochen, vor allem, weil D'Lo halt eine Katastrophe war. Und das ist halt leider auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Also ich habe mir halt wortwörtlich aufgeschrieben gehabt in der Vorbereitung für die Preview und das dann auch gesagt, macht D'Lo offensiv genug, um defensiv spielbar zu bleiben. Und mit genug machen meine ich nicht genug Würfe nehmen, sondern genug Würfe treffen. Genug Würfe genommen hatte. 9 Dreier eingetroffen. 20 Würfe insgesamt, 6 davon getroffen. Das ist aber halt leider einfach zu schlecht. Keine Freiwürfe. 13 Punkte aus 20 Würfen ist eine Katastrophe. Also der hat quasi dieselbe Usage gehabt wie LeBron und AD und halt nicht mal so viele Punkte rausgeholt. Und natürlich macht er defensiv nichts, beziehungsweise Quatsch, auch wenn er hier 2 der 3 Steals der Lakers in diesem Spiel geholt hat. Es ist einfach schwierig und das war mit Ansage, sie haben ihn nicht getradet zur Deadline, weil ihn halt auch keiner haben wollte, sie wollten keine Assets investieren und jetzt haben wir halt in den Playoffs wieder den Salat. Gabe Vincent, 8 Minuten, der hat das bessere Skillset, hat jetzt aber in den 8 Minuten natürlich auch nichts gerissen, steht dann auch tendenziell mit nur einem der beiden Stars auf dem Feld. Ja, genauso Dinwiddie, auch nichts gerissen, der andere Playmaking Guard, der noch von der Bank kommt, keinen Wurf genommen, 0 Punkte, 1 Assist in 13 Minuten. Torian Prince war der Einzige, der irgendwas gemacht hat von der Bank, die einzigen Benchpoints gemacht hat, weil Jackson Hayes auch nichts gemacht hat in seinen 4 Minuten, der Backup Big. Und deswegen durfte Torian Prince dann da auch ein bisschen mehr spielen, aber es ist dann halt einfach im Endeffekt zu dünn. Und das stimmt halt nicht gerade positiv, wenn halt LeBron und AD zusammen 59 effiziente Punkte machen und gute Spiele abliefern. bis auf die 7 Turnovers von LeBron. Und man halt trotzdem mit 11 Punkten ziemlich deutlich verliert. Also das war ja noch deutlicher als 3 der 4 Niederlagen in den Western Conference Finals. Obwohl LeBron diesmal nicht verletzt ist und seine Dreier getroffen hat.
Ja, vielleicht ein Hoffnungsschimmer noch. Ich fand, dass Anthony Davis tatsächlich in der Offense recht gut aussah gegen Nikola Jokic. Das war letztes Jahr auch nicht unbedingt der Fall. Aber im Face-Up hatte er ihn diesmal ein paar Mal bestrafen können. Auch der LeBron-Davis Pick-and-Roll hat ab und zu ein paar Alley-Oops rausgenommen. Und ich glaube, dass der Boxscore nicht ganz wiedergibt, wie effizient Davis eigentlich war, weil die Lakers am Ende halt noch ein paar, und gerade Davis halt, noch Dreier gechuckt haben, in der Hoffnung, noch irgendwie hinterherzukommen. Aber an sich war das schon wirklich ein saustarkes Offensivspiel für Anthony Davis, glaube ich.
Ja, und auch defensiv. Also kann man ihm jetzt individuell hier nichts vorwerfen. 32, 14 und 5 für AD, noch 4 Blocks dazu. LeBron mit 27, 6 und 8. 7 Turnovers, wie gesagt, aber eben auch extrem effizient, was die Würfe angeht. LeBron hat 18 Shooting Possessions für seine 27 Punkte gebraucht. AD 27 für seine 32 Punkte. Und immer wenn man deutlich mehr Punkte hat, als man Shooting Possessions verbraucht hat, dann ist das ganz gut. Also da kann man sich ja einfach an ungefähr 1,2 Points per Possession orientieren. Also zum Beispiel 12 Punkte aus 10 Shooting Possessions, das ist schon sehr gut und alles, was drüber ist, ist noch besser. Und wenn man genauso viele Shooting Possessions verbraucht hat, wie man Würfe hat oder sogar noch mehr, dann ist es halt schlecht. Äquivalent zu 50% True Shooting oder schlechter, beziehungsweise 1,0 Points per Possession oder schlechter. Und da ist D'Lo halt dann meilenweit drunter. Das wären dann 13 Punkte aus 20 Shooting Possessions. 0,7 oder so, 0,65 müsste es ziemlich genau sein. Das ist halt eine Katastrophe. Austin Reeves, er hat sich auch hier und da mal einen relativ wilden Wurf rausgenommen, aber unterm Strich war das offensiv noch okay. Defensiv ist er halt auch maximal okay, aber halt leider der Point of Attack Defender der Lakers. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Point of Attack Defender der Lakers stinkt einfach. Und das können dann halt auch ein LeBron und AD nicht gut genug ausgleichen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, solange die Nuggets nicht offensiv selber patzen und halt mal schlechter als 36% ihre Dreier treffen, was heute im Endeffekt ihr Wert war, oder mal mehr Turner was machen als nur 4. Auch mit der Bank konnten sie irgendwie überleben, auch wenn Malone heute auch 10 deep gegangen ist. Natürlich keine All-Bench-Lineups. So verrückt wie Mosley ist er da natürlich nicht und auch erfahren genug, um zu wissen, dass es nicht funktioniert. Pat Watson aber mit einem soliden Game hat 2 Dreier reingehauen, hat aber auch 2 der 4 Turnovers. Der Nuggets. Brown nur 1 von 5 aus dem Feld, Reggie Jackson 1 von 4, Justin Holiday 0 von 2, aber da halt immer einer von Murray oder Jokic noch drauf ist und noch ein, zwei andere Starter, konnte man das noch abfangen. Sogar der Andre Jordan hat 9 Minuten gespielt und man hat die Minuten nur mit 3 Punkten verloren. Man hat halt die Minuten
und
mit den Startern
so
krass dominiert. Ja, ja, kann er immer noch.
Und Jokic, oh, haben wir schon über Jokic Dunks gesprochen?
Career High in Dunks in einem Spiel, habe ich vorhin auf Twitter gesehen.
Krass.
Ja, oder? Ich habe auch so einen Quatsch gelesen vorhin noch auf Twitter. Jokic würde sich verletzt sich nie, weil er nicht so einen Quatsch macht wie Embiid mit dem Alley-oop zu sich selber. Ja, und da habe ich gedacht, geil, an dem Tag, wo Jokic ein Career-High in Dunks aufstellt, so einen Schwachsinn zu tweeten. Ey, also ich verstehe das wirklich nicht. Embiid ist ja jetzt nicht besonders hoch gesprungen und tief gefallen oder was weiß ich, oder über irgendwelche Leute drüber gesprungen und dann runtergeknallt, sondern der ist ganz normal gelandet, nach dem Dunk halt. Hätte auch nach dem Layup sein können oder nach dem Putback oder was weiß ich, was man halt so macht als Big Man unterm Korb, und ist dann einfach ein bisschen blöd auf seinem Bein gelandet. Aber es war eigentlich eine ganz normale Landung, wie man das ungefähr 50 Mal macht, wenn man Basketball spielt in einem Spiel. Und Jokic hat heute mehr gedankt. Der springt auch nicht besonders hoch dabei, aber er hat es getan. Also, was für ein Blödsinn. Der hat sich jetzt nicht verletzt, weil er ein geiles Play gemacht hat. Und Jokic hat heute ein paar Mal gedankt, obwohl er sich nie verletzt. Also, in Transition und wenn er ein bisschen Runway hatte, auch im Halbfeld. Jokic ist fit, gar keine Frage. Er ist auch viel fitter als früher. Das ist wirklich gar kein Kritikpunkt mehr an ihm. Und das hat er heute auch gezeigt.
Jo.
Und was ich noch sagen wollte, die Minuten mit Aaron Gordon zum Beispiel, der musste am Anfang ein bisschen früher raus, weil er Foul Trouble hatte, ja, mit 2 Fouls am Ende des Spiels. Mieser Foul Trouble für Aaron Gordon. Aber die Minuten mit ihm hat man halt mit 20 Punkten gewonnen. Also die Starting Five der Nuggets ist immer noch eine sehr, sehr krasse Nummer. Also, wie können die Lakers jetzt noch 2 Spiele gewinnen, wie ich es ja auch predicted habe? Das ist schon möglich, wenn sie mal ein heißes Spiel von D'Lo bekommen, weil er wird seine Würfe nehmen, oder vielleicht ist Austin Reeves auch nochmal him, wie vor einem Jahr gegen die Grizzlies, oder Hachimura trifft mal wieder ein bisschen mehr, hat heute nur 7 Punkte gemacht oder nimmt mehr Würfe überhaupt. Sie haben 8 von 29 von Downtown geballert, 28%, das ist natürlich auch zu schlecht. Sie hatten 12 Turnovers, was 3-mal so viele sind wie Denver. Ich meine auch, dass Denver ziemlich am offensiven Brett gebiestet hat. Wo haben wir es? Ja, 32% Offensiv-Rebound-Rate am Ende. Dann wird's natürlich schwer. zu gewinnen. Weil Denver hat gar nicht so viel effizienter aus dem Feld jetzt getroffen. Also Effective Field Goal Percentage quasi identisch. Die Lakers haben halt, wie gesagt, mehr Turnovers und viel mehr Offensiv-Rebounds abgegeben. Also haben halt das Possession-Game extrem verloren. Und dann verlierst du auch dieses Spiel mit 11 Punkten. Aber das Spiel war lange genug knapp, dass ich mir schon vorstellen kann, dass die Lakers mal eins oder sogar zwei gewinnen. Aber die Serie, das sehe ich Stand heute immer noch nicht. Dann wären wir durch. Dann müssen wir jetzt nur noch unsere Top 5 und Flop 5 benennen. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Namen sowieso mindestens einmal genannt. Wir müssen es auch nicht unbedingt durchranken. Wir können es auch zusammen machen. Also wer muss auf jeden Fall rein in die Top 5 heute? Also McBride auf jeden Fall.
Mitchell. Ja, und ich glaube, Josh Hart muss eigentlich auch auf jeden Fall rein, oder?
Eigentlich muss Josh Hart auch mit rein, ja. Ja, egal.
Okay, zwei Nicks. Ja, Donovan Mitchell muss and. Auch. And. Haben wir schon vier.
Also ich finde, bei den Nuggets hat jetzt keiner überraschend überragend gespielt. So, die haben halt ihr Ding gemacht. Also Jokic war krass, aber der ist halt immer krass. Ich würde jetzt, glaube ich, keinen von den Nuggets nehmen. Dann ist es auch okay, wenn wir mehrere Spieler von anderen Teams nehmen zum Beispiel. Oder vielleicht sogar jemand von einem Losing-Team. Ich wüsste jetzt nur nicht unbedingt, wer. Also ich würde auch nicht mal KD nehmen, auch wenn er effizient war. Aber der hat halt irgendwann auch aufgehört zu scoren.
Maxi vielleicht, aber wie gesagt, die guten Stretches habe ich mehr oder weniger komplett verpasst.
Ja, nee, und das war auch nicht konstant gut genug.
Ja, die erste Halbzeit war auch nicht so überzeugend.
LeBron hat zu viele Turnovers. Könnten auch Nikhil Alexander Walker nehmen. Der war schon krass von der Bank.
Ja, nehmen wir den. Finde ich gut.
Ansonsten ist Mobley vielleicht noch ein Kandidat, aber.
Nee, wir brauchten einen Kanadier als Shoutout für den kanadischen VPN für Playback.
Alles klar. Flop 5. Booker muss rein. Brunson muss rein. Sorry.
Ja. D'Lo muss rein.
D'Lo muss rein. Safe. Sucks. Auch wenn die Defense ganz gut war.
Ich fand Harris halt, glaube ich, noch schlechter, aber das stört halt dann nicht so wenig, weil der 10 Würfe weniger noch hat. Ja, nehmen wir Sucks rein.
Ja.
Fehlt noch einer, oder?
Wir brauchen noch einen, oder? Ja. Tobias Harris.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich legitim.
Luca Cella, Gedächtnispick.
Buddy Hield, weil er noch immer nicht in den Playoffs war.
Ja. Ich überlege gerade, ob wir eventuell noch einen Coach nehmen könnten. Und noch irgendwen von Phoenix. Drew Eubanks. Er hat nicht genug gespielt.
Sind wir uns sicher.
Lass Tobias Harris nehmen und Feierabend machen.
Okay.
Okay, Mann. War geil. Hat Spaß gemacht, sowohl die vier Spiele mit dir zu gucken und mit allen, die dabei waren. Wir hatten heute auch zeitweise waren wir wieder gut im dreistelligen Bereich unterwegs. Weit über 100 Zuschauer, was dann natürlich sukzessive jetzt später wurde, nachgelassen hat. Aber selbst bei Nuggets Lakers waren noch über 40 Leute dabei. Bei unserer Watchparty im Chat ging es ordentlich ab zu den Hochzeiten. War spaßig. Und morgen am Sonntagabend machen wir das gleiche wieder, allerdings nur für die beiden frühen Games, wie gesagt. Denn bei den späten Games sind dann wahrscheinlich, wenn am nächsten Tag gearbeitet wird, erstens nicht mehr so viele Leute dabei. Es ist auch diese eine Stunde Pause. Da werde ich dann mit Luca schon mal analysieren, was bei Heat Celtics und Mavs Clippers passiert ist. Dazu kommt noch, dass Luca am nächsten Tag für raus muss und ich dann das nicht mehr alleine kommentieren bzw. das dazu aufnehmen werde, sondern das mache ich dann. Also kommentieren werde ich das nicht. Da ist nach den zwei Spielen dann Schluss morgen und ich werde dann wahrscheinlich solo noch im Laufe des Montags einen Pod nachliefern zu Bucks, Pacers und Thunder Pelicans. Falls ich das nicht schaffen sollte, weil ich am Montag auch unterwegs bin, dann gibt's da alle spätestens am Dienstagmorgen noch was dazu. Denn am Montagabend bzw. Montagnacht auf Dienstag gibt's natürlich auch wieder drei Spiele. Unter der Woche fangen die dann an, sich so ein bisschen zu überschneiden. Da schaue ich, dass ich dann immer einen Gast reinhole, der das Spiel gesehen hat, was ich nicht ganz sehen konnte. Ich werde aber alle vierten Viertel sehen können, wenn ich das richtig überblicke, zumindest mal. Das ist schon mal nice. Und ich werde natürlich auch die ganze Zeit auf Playback TV live kommentieren. David, du bist auch nochmal dabei. Das müssen wir noch genau abklären, wann jetzt genau.
Ja, gerne.
Luca ist auch noch ein paar Mal dabei. Dann können wir das ein bisschen aufeinander abstimmen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und freue mich auch auf alle, die morgen dabei sind. Was ist dein Tipp für die Celtics-Serie?
Soll ich in vier sagen?
Willst du mir jetzt sagen, du hast dir da noch keine Gedanken drüber gemacht, oder was?
Nee, tatsächlich gar nicht so wirklich. Ich sage einfach in vier, ich bin cool.
Okay.
Ich weiß nicht, dass die Heat das jetzt noch geworden sind. Wie gesagt, ich bereite mich schon seit Wochen auf die Bulls vor. Das habe ich einfach in meinem Kopf schon so abgehakt. Ja, nicht unbedingt, weil ich dran geglaubt habe, aber wieder, es war einfach für unseren Termin mit meinem Kumpel wichtig. Das musste so sein. Jetzt ist es nicht passiert. Aber ich sage trotzdem Celtics in vier. Das war mein anderer Tipp. Wäre das nämlich auch sonst gewesen.
Okay, also du glaubst, dass die Celtics Bock haben, die Heat zu demütigen und deswegen vier Spiele lang Vollgas
geben. Ja, bitte, weil sonst vergeht mir der Bock voll schnell, fürchte ich.
Ja, gegen die Nets war das ja so vor zwei Jahren. Gegen die Hawks letztes Jahr halt nicht. Und ich habe halt keine Ahnung, wie sie rauskommen werden. Wird es wie gegen die Nets, wo sie auch im Vorjahr in der ersten Runde ja verloren hatten und irgendwie eine Rechnung offen hatten mit KD, Kyrie und Co. Oder nehmen sie jetzt die Heat ein bisschen auf die leichte Schulter, weil Jimmy eh nicht dabei ist? Ich habe keine Ahnung. Aber ich vertraue hier halt eher so ein bisschen auf Spoelstra und dass die Celtics vielleicht ein Spiel selber verlieren, weil die drei nicht fallen und die nichts anderes machen. Und dann halt, dass die Heat noch eins gewinnen, also ihn wirklich wegnehmen durch irgendwelche defensiven Masterpläne von Spoelstra. Und weil die Heat mal wieder jeden Dreier treffen. Also das würde ich halt einfach nicht ausschließen. Wenn es ein Sweep wird, ja, bin ich auch nicht überrascht, aber ich sag Celtics in 6.
Ja, nee, ich meine, ich kann es ja auch nicht ganz ausschließen, natürlich. Aber ich würde halt sagen, man hat nicht ein Top 5 Net Rating All Time, weil man mit dem Essen spielt, wie die Celtics es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Deshalb bin ich da jetzt bereit, optimistisch zu sein. Hoffentlich machen die nicht wieder so einen Quark wie in der letzten Eastern Conference Finals.
Ich bin gespannt. Alright, dann vielen Dank dir, David. Erhol dich gut bis heute Abend. Ich werde das auch versuchen, das ist dringend nötig, damit ich da wieder Energie habe, live zu kommentieren, danach den Pod aufzunehmen.
Ich werde auf jeden Fall zuschauen.
Ja, danke, Mann. Ich freue mich drauf. Holt euch auf jeden Fall League Pass 17,99 über unseren Link on.nba.com/jedenLP für die gesamten Playoffs, die gesamte restliche Saison sozusagen. Also auch Summer League kann man damit noch gucken und normalerweise auch noch ein bisschen Preseason für nur nicht mal 18 Euro insgesamt. Also das ist wirklich fast geschenkt und wir würden uns freuen, wenn ihr das über unseren Promo-Link machen würdet, on.nba.com/jedenLP. Ansonsten, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com/jeden Tag NBA, dann könnt ihr auch nach dieser Free-Promo-Woche, wenn man so will, noch weiterhin jeden Tag unsere Playoff-Analysen hören und auch darüber hinaus dann natürlich unsere Draft-Coverage geht dann im Mai los mit unserem Chef-Scout Torben als Host in aller Regel. Unsere Off-Season-Coverage mit den Free-Agency-Updates, Mock-Off-Season und was wir da nicht immer alles Schönes machen. Das könnt ihr euch dann alles reinziehen und ihr sorgt dafür, dass es jeden Tag NBA auch noch nächste Saison und hoffentlich viele weitere Saisons geben kann. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.